Du schaffst es, du treuer Gott und Vater. Dein Wort bringt Leben, Unverwesliches. Preis und Dank und Anbetung sei dir. Und das schenk uns jetzt in dieser Vormittagsstunde, dass wir hineinschauen dürfen in dein Vaterherz, in deine Liebe, in dein Erbarmen, so wie du dich offenbarst in deinem Wort, so wie uns dein geliebter Sohn uns hineingeführt hat und dich geoffenbart in deiner Herzlichkeit, in deiner Liebe, in deinem Erbarmen. Und so dürfen wir uns jetzt freuen von ganzem Herzen, denn deine Botschaft ist ja eine frohmachende Botschaft. Und da schenke auch unserem lieben Bruder und schenk uns stille und geöffnete Herzensohren und unserem Bruder die Freimütigkeit zu reden von dem, der ihn jetzt erfüllt. Hab Dank dafür. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, den Ton dessen Liedes, das wir eben gesungen haben, wollen wir aufnehmen mit dem Satz aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus, 2. Petrus 1, Vers 10, 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, liebe Geschwister, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Berufung festmachen. Wir waren auf dem Frankfurter Flugplatz, eine große Reisegruppe von beinahe 250 Leuten. Wir wollten von Kiew den Dnieper hinunterfahren, aber bis Kiew mit dem Flugzeug fliegen. Und unser Reiseleiter, der Heiner Zahn, ging schon voraus zu den Omnibussen, die uns dann aufs Rollfeld in Frankfurt brachten und hat gesagt, du wartest noch auf die Letzten. Und da hat immer noch einer gefehlt, als schon der Herr von Lufthansa sagte, wir schließen jetzt unseren Schalter. Ich sagte, können Sie nicht machen, uns fehlt noch einer. Warte zuhin noch ein Pfarrer in Ruhestand wie ich, nicht? Also könnt ihr nicht warten lassen, also... Ja, hat er gesagt, der Last Call ist schon längst vorbei, der letzte Ruf, der letzte Aufruf, Last Call, dass die Leute sich sammeln, ihr Ticket kriegen, ihren Platz zugewiesen kriegen, Omnibus gehen, aufs Rollfeld und dann ins Flugzeug hineinsteigen. Ich habe gesagt, wir warten noch ein, zwei Minuten, hat er gesagt, also ich kann es kaum verantworten und plötzlich ist also mein Amtskollege hereingeschlendert in aller Ruhe. Ich habe gesagt, oh, wir müssen los, hat er gesagt, gibt es hier nicht noch ein Kartentelefon, ich habe meinen Kindern versprochen anzutelefonieren und gibt es einen Briefkasten, ich habe ein paar Briefkarten, Postkarten geschrieben, die müssen hier, ich habe gesagt, haben Sie nicht den letzten Ruf gehört, hat er gesagt, ja, aber auf meinem Ticket steht Abflug. 8.40 Uhr, ja, da geht der Flieger hoch. Eine halbe Stunde vorher muss man bereit sein zum Einchecken. Da ist mir klar geworden, der hat den letzten Ruf gehört, aber noch mal nicht Pläne gehabt, es eilt ja gar nicht und hätte beinahe den längst für ihn vorgesehen, bezahlten, hergerichteten Platz im Flugzeug versäumt. Der Petrus hat noch nichts von Flugzeugen gewusst, er wusste viel von Fischerbooten. Aber ihm war wichtig, ihr müsst die Berufung, die ergangen ist an euch, auch ernst nehmen. Und nicht die Konsequenzen auf die lange Bank schieben, ihr müsst die Berufung und Erwählung festmachen, Konsequenzen draus ziehen. Bei uns allen so, dass der gute Hirte, ich denke, es gilt für uns alle, gerufen hat, gelockt hat, gepfiffen hat, Gewissen geweckt hat und sein Wort zugeteilt hat, Menschen in den Weg geschickt hat, viele Wege gehabt hat, um uns zu sich zu rufen. Aber es ist schon im normalen Leben so, bis hinein in viele Ehen, dass ein Mehltau des Gewöhnlichen sich drüber legt, die große Langeweile. Viele unserer Mitgliedschaften, wenn ich in meinem Schreibtischschublade blättere, in wie vielen Büchereien ich eine Ausleihekarte habe, aber schon seit Jahren nicht mehr ausgeliehen. Ah ja, das war mal nicht. Manches pendelt aus, läuft aus. Und so kann man auch in der Verbindung mit Jesus eine gewisse Routine hineinbekommen, dass das so selbstverständlich ist. Beim Lesen des Wortes Gottes, dass man aus einer Bibelstunde, aus einem Gottesdienst rausgeht, war schön. Und man fragen würde, was der Hauptgedanke, den du mitnimmst, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Nicht? Da sagt Petrus, tut Fleiß, bemüht euch, früher war es übersetzt mit tut Fleiß, hängt euch rein, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Steht sogar noch in diesem Vers 10 drin, bemüht euch desto mehr. Warum denn? Desto mehr. Der Zusammenhang macht es deutlich. Es ist gleich vorher geredet worden, dass man rein geworden ist von den früheren Sünden. Wisst ihr eigentlich, wie anfällig ihr seid für gröbste Sünden, für Hass, für Ungeduld, für Zorn, hängen am Mammon, ein bisschen Geld, Ehrgeiz, Selbstsucht. Wisst ihr, wie anfällig ihr seid? Von wie vielen früheren Sünden ihr habt gereinigt werden müssen? Die hängen euch auch jetzt noch an. Habt ihr nicht einfach bloß abgelehnt? Es ist wichtig, eure Berufung festzumachen, weil ihr anfällig seid und der ganze Abschnitt ab Vers 3 voraus, was Jesus uns schenken kann. Vers 3, seine göttliche Kraft hat uns geschenkt. Und dann kommt Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, allgemeine Liebe, brüderliche Liebe. Weil der Herr Jesus noch viel mehr in euer Leben hinein schenken kann. Er kann euer Leben noch viel reicher machen. In unserem menschlichen Rechnen heißt so die Alten, ja, ja, ist ja schön, dass wir sie haben, aber und dass sie nicht mehr so viel arbeiten müssen. Man erwartet von uns Älteren nicht, dass wir noch viel leisten. Und Apostel Petrus sagt uns, habt ihr eine Ahnung, jedes geschenkte Jahr, das euch gegeben wird, auch im Alter, ist eine Möglichkeit, dass der Herr Jesus unvorstellbar viel bei euch wirkt und noch in euer Leben hineingeben will. Ihr seid in göttlicher Rechnung noch lange nicht im Ruhestand. Die ganze Aktivität des Herrn Jesus entbunden, um bei uns noch etwas wachsen zu lassen. Desto mehr, weil der Jesus etwas tun will und weil wir es brauchen. Desto mehr tut Fleiß, bemüht euch, eure Berufung festzumachen. Wenn Sie die Briefe des Petrus kennen, 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, dann müssen Sie draufstoßen, dass das Stichwort von der Berufung immer wieder beim Petrus auftaucht. Wenn Sie schön blättern, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein. Der heilige Gott hat euch berufen. Kapitel 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Volk, das Volk des Eigentums, priesterliche Königtum, dass ihr verkündigen soll die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Kommt doch raus aus dem Dreck. Kapitel 2, Vers 21. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für euch und ein Vorbild gelassen hat. Ihr sollt nicht irrende Schafe bleiben, sondern ihr seid doch bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr seid berufen. Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen habt. Genügt, kommt noch an vielen Stellen. Das ist dem Petrus ganz verinnerlicht gewesen. Das Wesentliche in meinem Leben ist, dass Jesus mich berufen hat. Wann denn? Dort am See Genezareth, nach dem wunderbaren Fischzug. Ich will einen Menschenfischer aus dir machen, folge mir nach. Ist das zu Petrus nochmal gesagt worden? Folge mir nach. Johannes 21, der Auferstandene. Du folge beide meine Schafe, folge mir nach. Und dann sagt der Petrus, und was ist mit dem Johannes? Hast du mit dem auch was vor? Offenbar mehr vor. So, ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht's dich an? Du aber folge mir nach. Du. Das hat der Petrus immer wieder gehört, diesen heiligen Ruf. Nicht aus unseren Werken heißt es bei Paulus, wir hatten uns berufen mit einem heiligen Ruf. Komm doch. Du sollst nicht armseliger Fischer am See Genezareth bleiben, ich habe etwas mit dir vor. Aber auch wenn dieser Ruf nicht auftauchte, folge mir nach. Die Sache ist immer da gewesen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Als der Petrus gesagt hat, Jesus, du musst doch nicht hinauf nach Jerusalem, das musst du dir nicht gefallen lassen, dass du angespien wirst, in die Hände der Heiden gegeben wirst. Ha, komm, wir müssen dich retten. Petrus, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ein Ruf zur Sache. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das war auch so ein heiliger Ruf. Der Petrus hat in seinem Leben immer wieder erfahren, bis hin nach Caesarea Philippi oder bis hin nach Caesarea, wo er gemeint hat, Heiden, dem Hauptmann Cornelius kann ich das Evangelium nicht bringen, das sind wie die unreinen. Petrus, ich habe mit denen was vor. Also der heilige Ruf des Herrn Jesus hat den Petrus immer wieder getroffen. Deshalb war es ihm ein ganz wichtiges Wort, eine wichtige Vokabel, ein wichtiger Begriff, berufen. Und er möchte es uns heute Morgen auch, falls es noch nicht so ist, ins Wachs drücken. Leute, ihr seid doch auch berufen. Was macht ihr draus? Berufen mit heiligem Ruf. Sorgt dafür, dass eure Berufung festgemacht wird. Der Herr Jesus macht den Ruf. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Wir müssen uns nicht selbst berufen. Klammer auf, der große englische Missionstheologe Michael Green hat gesagt, es ist in der Christenheit oft gefährlich, wenn manche Leute sagen, ich fühle mich berufen, ich weiß mich berufen, Missionar zu werden, eine Aufgabe zu übernehmen. Das müssen andere Christen einem sagen, ob man fähig ist, war die Meinung von Michael Green. Aber diese Berufung, die der Petrus meint, deshalb wieder Klammer zu, ist noch was anderes. Dass Jesus uns wissen lässt, komm her zu mir. Kummi, auf, aus deinem Leben heraus. Steh auf. Lass göttliches Leben in dein Leben hineinfließen. Das kann nur Jesus machen. Auch der feurigste Evangelist kann höchstens die Einladung Jesu ausrichten. Aber er selbst, Jesus, muss das bekräftigen. Komm doch zu mir. Sind heilige Stunden, wenn das Jesus tut. Wir wissen es von Augustin und von Martin Luther und von August Hermann Franke. Aber wie gesagt, ich denke, bei uns gäbe es auch solche heiligen Stunden, wo wir es wussten. Jetzt ruft, du gute Hirte, mich Verlorenen, komm doch nochmal, komm. Was wir können, ist diesen Ruf festzumachen, zu verankern, bleiben zu machen. Herr Jesus, ja, ich will das auch. Bemüht euch, diese Berufung festzumachen. Aber jetzt geht es ja weiter, nicht bloß der Ruf zu Jesus, sondern wenn Jesus uns ruft zu sich, dann hat er umfassende, von uns mit unserem kleinen Verstand gar nicht zu erfassende Pläne. Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Nicht bloß zu Jesus, damit wir ein anständiges Leben führen, frommes Leben. Vater, ich will, die sollen meine Herrlichkeit sehen. Das hat der Petrus begriffen. Wenn Sie auf der gleichen Seite in den meisten Bibelausgaben nochmal in den ersten Petrusbrief zurückgehen, Kapitel 5, Vers 10, dann sehen Sie dieses große Wort, 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn Jesus uns berufen hat, dann hat Gott den Plan, dass wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus miterben sollen, mithaben sollen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade, der euch in Christus berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Ist doch unvorstellbar, dass nicht bloß Leid, Geschrei, Schmerz, Tod aufhören soll. Das sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Der Herr Jesus hat noch weit darüber hinausgehende Wünsche in seiner Herrlichkeit. Wenn er will, dass wir, die wir zu ihm gehören, seine Herrlichkeit erleben, sehen, erfahren sollen. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Stellen wir uns immer ganz praktisch vor, wir können in der Ewigkeit neben Herrn Jesus hinstehen und schauen, ob bloß ein Millimeter weniger Herrlichkeit über uns sein wird. Jetzt gucken Sie uns mal im Spiegel an. Wir hätten ja gerne schon manchmal, dass wir eine geradere Nase hätten, weniger Falten und ein bisschen mehr Haare. Jeder hat so einen Wunsch vor dem Spiegel. Aber selbst wenn das alles da wäre, die gerade Nase und mehr Haare, wäre noch lang keine Herrlichkeit, sonst wäre der alte Rolf Schäffbuch mit seinem Ungeduld, mit all seinen Fehlern. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. In der Liebe des ewigen Vaters geborgen, sein Auge blickt strahlend auf mich. Stellen Sie mir vor, ewige, heilige Gott, den kein Mensch sehen kann, so heißt es im 1. Timotheusbrief. Wir werden ihn sehen. Mit strahlendem Angesicht wird er auf uns schauen, berufen zu dieser Herrlichkeit. Voll Gerechtigkeit, nicht mal mehr eine Narbe unserer Sünde ist zu sehen. In Korntal haben wir den alten Brauch, dass die verstorbenen Glieder der Brüdergemeinde in einen weißen Sarg gelegt werden und so begraben werden. Symbolisch all der Geruch der Sterblichkeit, das Vergängliche, ist verschlungen von der Gerechtigkeit und vom neuen Leben des Herrn Jesus, wird verschlungen sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe und wenn sein Auge strahlend auf uns sieht. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Denkt manchmal, wenn ich je in die Welt Gottes kommen darf, Und dem Apostel Paulus begegne, möchte ich ihn mal fragen, was hast du eigentlich gemeint mit dem Satz, das Weib schweige in der Gemeinde? Ich habe es noch nie ganz recht begriffen. Aber der Jesus sagt, da gibt es überhaupt gar keine Fragen mehr an jenem Tag. Wird alles durchdrungen sein und ihr werdet hineingenommen sein in göttliche Weisheit, göttliche Klarheit. All das, was uns noch in der Bibel schwer verständlich war, wird hell klar sein. Die Pläne Gottes, die er mit unserer Welt gemacht hat. Herrlichkeit. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Der Gott der Gnade hat uns in Jesus berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das stimmt und wenn wir diese Berufung festmachen, dann wollen wir es uns einüben lassen, dass wir nicht bloß fixiert sind auf unser Sterben. Wir, die wir dem Herrn Jesus gehören wollen. Dann ist Sterben gar nicht mehr so der letzte Einschnitt, sondern in Afrika sagen sie oft, wenn Christen sterben, he was promoted to the glory. Er ist promoviert worden, erhoben worden zur Herrlichkeit. Ich war in Siegen, als bei unserem Bruder Dr. Wilhelm Jung die Todesnachricht vom Tod seiner Schwägerin reinkam und die Familie geweint hat. Und da hat er unter Tränen gesagt, und hier sitzen wir und heulen und singen doch immer, was wird sein, wenn ich ziehe in Zion, in die Stadt der goldenen Gassen. Herr mein Gott, ich kann es nicht fassen, was für Wonne wird das sein. Deshalb sagt der Apostel Paulus, wir Christen, nicht trauern wie solche, die keine Hoffnung haben. Schmerzlich Abschied zu nehmen von einem Menschen, der uns lieb ist, aber wollen uns über ihn freuen, wenn er dem Herrn Jesus gehört hat, dass ihm wesentlich besser geht. Verstehen Sie, wir müssen umdenken. Mitten in einer Welt, die anders denkt, müssen wir festmachen, dass wir berufen sind zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und wir müssen es auch festmachen, dass die Jahre und Tage, die uns geschenkt sind, wenn wir so manchmal uns vorkommen auf dem Aussterbeetat, nein, Perspektiven der Hoffnung. Jesus will uns füllen an jedem neuen Tag. Er hat Pläne mit uns. Wenn Sie hineinsehen beim Petrus, wie oft das Wort Erkenntnis kommt, dieser Begriff Erkenntnis, Kapitel 1, Vers 3, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, Vers 6, Tugend, Erkenntnis, Schluss vom ersten Petrusbrief, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Ich habe schon mal angedeutet, seitdem mir das aufgegangen ist, dass neu geschenkte Jahre auch im Alter, habe ich angefangen mit diesem Büchlein überschrieben, Durchblicke und Erkenntnisse, was mir über dem Wort Gottes erkennen gegeben wurde. Ich habe längst ein zweites Buch angefangen. Das macht einen auch gespannt darauf, was teilt mir der Herr Jesus in Bibelstunden, Predigten, Predigtvorbereitungen, bei der täglichen Bibellese zu, an Durchblicken, an Erkenntnis. Schlag bloß an einer Seite auf. Wenn Paulus schreibt, so ist der Leib tot um der Sünde willen. Leib meint ja alles, unsere ganze Körperlichkeit, unsere ganze irdische Existenz. Ach, sind wir doch froh, wenn wir manche Aufgaben, die uns so total besetzt haben, abgeben können. Der Leib tot, auch manche Ehrungen, auf die wir stolz waren, die uns wohltaten. Manche Anerkennung nicht mehr da ist. Der Leib ist tot, ist ein Absterben. Und bloß das wichtig machen lassen, dass wir ihm gehören, dass er bleibt. Erkenntnisse. Jeder Tag, der uns geschenkt ist, eine Möglichkeit, in Erkenntnis zu wachsen. Für Gott gibt es keinen Ruhestand. Bei ihm erst recht nicht und bei uns auch nicht, sondern füll uns mit deiner Gnade. Nicht bloß früher, sondern auch im Alter. der Lake Avenue Gemeinde in Pasadena, der ich gerne war, wenn ich in Amerika, in Kalifornien war, hat in einem Abendgottesdienst einer der Prediger gesagt, macht doch euch an eure Brille oder sonst einen Gegenstand, den ihr oft in die Hand nehmt am Tag, so aus blauer Klebefolie einen kleinen Punkt. Kannst du auch auf den Ringfinger der linken Hand machen, der euch immer daran erinnert, Jesus ist da. Jesus hat Pläne mit mir. Er hat heute etwas mit mir vor. Erinnerung. Macht eure Berufung fest. Gebt euch Hilfen, dass er dran denkt, wenn er versinken wollt im täglichen Geschäft. Er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Der Begriff Herrlichkeit spielt in der Bibel eine große Rolle. Das heißt in meinem zweiten Korintherbrief, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zu anderen. Manche Ausleger verstehen das so, peu à peu, stufenweise werden wir von einer Herrlichkeit zu anderen verklärt. Wenn das so ist, dann bin ich nicht dabei. Bei mir gibt es auch manchen Absturz wieder. Besonders nach solchen Tagen, die wir gemeinsam in der Gemeinschaft von Christen erleben und dann wieder in unser einsames Zuhause zurückkommen. Und da liegen auf dem Tisch, wenn wir heimkommen, die Rechnungen und die schöne Blume ist verdorrt, weil die Dame, die die Blumen gießen wollte, nicht mehr dran gedacht hat. Plötzlich werden wir aus der Herrlichkeit heruntergestürzt. Bengel, von dem wir vorgestern gehört haben, hat gesagt, von der Herrlichkeit, die der Herr Jesus hat, werden wir in seine Herrlichkeit hineingezogen. Von einer Herrlichkeit, die bei Jesus ist, zu anderen Herrlichkeit, die auch uns erfassen wird einmal. Also berufen zur ewigen Herrlichkeit, das Entscheidende kommt. Und dazu hilft's immer wieder, wenn wir den Ruf Gottes hören. Unser Gott ruft. Er hat uns berufen und er bleibt am Rufen, damit wir wach bleiben. Wozu und wie, auf welche Weise kann man Berufung und Erwählung festmachen? Ich habe es gleich zu Beginn gesagt, weil wir anfällig sind. Denkt doch dran, ihr seid rein geworden von früheren Sünden, aber ihr seid sicher für heute auch noch für manches anfällig, für viele Ungeduld, für manchen Zorn, dass ihr manche Leute am liebsten weit weg seht, dass ihr bei manchen Namen und Begriffen die Zähne zusammenbeißt. Ihr seid angewiesen darauf, dass ihr eure Berufung festmacht, dass der Herr Jesus in eurem Leben wirkt und weil der Herr Jesus sehr viel mehr tun wird. Was will er denn tun? Wir gehen es gerade mal ein bisschen durch. Ab Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Lasst uns doch erkennen, was wir an Jesus haben. Es ist aufgegangen, wie oft die Evangelien berichten, dass Jesus befiehlt, bringt ihn her zu mir, füllt die Krüge, werft die Netze aus, seht, öffnet eure Augen, hört. Der Jesus ist einer, der befehlen kann, auch in mein Leben mit seiner Lethargie hinein. Komm, auf, trau mir etwas zu. Ich will dir etwas schenken, wach auf. Dass wir erkennen, was wir an Jesus haben. Vers 5 machen wir weiter. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Der Petrus hat es erlebt, als er gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus. Und gleich danach ist er darauf angewiesen, dass Jesus ihm sagt, du meinst nicht, was göttlich ist. Du hast vielleicht einen Glauben an mich, Aber du weißt noch lange nicht, was göttlich ist. Du denkst sehr menschlich, teilnahmsvoll. Aber du erkennst noch nicht die Wege Gottes. Wie lange hat der Petrus gebraucht, bis er das begriffen hat? Bis hin da in Caesarea mit dem Hauptmann Cornelius. Und später noch, Galater 2, er hat mit geheuchelt, der Petrus, so getan, als ob er ein frommer Jude ist und nicht einer, der freigemacht ist von den Speisevorschriften. Wendet eurem Glauben dar Tugend, dass das Leben davon bestimmt ist. Und wenn Jesus unser Leben prägt, in der Tugend Erkenntnis. Der Christenglaube, das Christenleben ist nicht in erster Linie eine Moral, eine Ethik, Lebensgestaltung, sondern in erster Linie erkennen, was wir an Jesus haben. Ich möchte Rat geben, bis hinein zu unserem Beten. Wir haben es uns so angewöhnt, es ist auch gut so, dass wir sagen, Herr, jetzt überlegen Sie sich mal, jedes Mal, wenn Sie ihn als Herrn anrufen, das ist ein Schöpfer Himmels und der Erde, du großer Erbarmer, du Erlöser, du Heiland, du König aller Könige, Jehova. Es gibt vielleicht 200 Würdebezeichnungen in der Bibel für Jesus und den ewigen Gott. Dass wir nicht bloß so schmal beim Herrn bleiben, sondern sehen, was wir an ihm haben. Du Sohn Davids, du hohe Priester, der du vor dem Vater stehst und für uns bittest. Du Nazarener, Jesus von Nazareth, der du unsere Welt kennst, auch mit den letzten Winkeln. Erkennen, was wir an Jesus haben. Aber man kann sich auch in der Erkenntnis verlieren, in der Erkenntnismäßigkeit. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Die große Erkenntnis kommt erst. Ach, was werden da unsere Theologieprofessoren erst noch zu lernen haben, wenn sie mal in den Himmel kommen dürfen und Erkenntnis dessen bekommen, was die Fülle der Schrift ist und was der Herr Jesus und der ewige Gott bedeutet. Was wir wissen, selbst als schriftgläubige Professoren und Theologen, ist ja bloß ein kleiner Brocken der großen Erkenntnis, Mäßigkeit, dass wir nicht zu viel von uns halten, der Mäßigkeit Geduld. Gespanntes Erwarten, Geduld ist nicht die Geduld eines Anglers, so gespanntes Erwarten auf das, was Jesus tun wird. All das kann der Herr Jesus tun, macht euren Glauben fest. Macht es fest, dass ihr berufen seid. Es ist mir in Krankheitstagen immer wieder wichtig geworden, wie viel unsere Choräle an geistlicher Erkenntnis haben. Wenn Sie einmal schwach sind, körperlich schwach und im Glauben schwach, dann dies Lied beten zu können, oder dass Ihnen einer vorliest, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Hält man mich, so laufe ich fort. Verstehen Sie? Bin ich matt, so ruft dein Wort. Die Choräle sind ja komprimierte, kondensierte, verdichtete Bibel. Und wir müssten helfen einer jungen Generation, die irgendwo den Anschluss verloren hat ans Verständnis für unsere Choräle, ihnen wieder hineinzuhelfen. Dass man ihnen sagt, du, mir hat so geholfen, lass uns im Glauben, Herr, Nun wähle ich das Beste zu dem Leben, dringe ich ein. Ich will in dem Glauben feste, ich will nicht verloren sein. Treuer Heiland, Lebensfürst, halt mich, bis du kommen wirst. Sagen die jungen Leute, Entschuldigung, wo steht das? Schlagen wir den Choral auf. Müssen vielleicht auch einiges über Liederdichter ihnen erzählen. Dass sie unvorstellbar schwierigen Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der Paul Gerhardt gedichtet hat, geh aus mein Herz und suche Freud. Mach in mir deinem Geiste Raum. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reise an Leib und Seele grünen. So wie die Kräfte der Schöpfung die totscheinenden Bäume durchdringen und plötzlich mit diesem herrlichen Farben, mit diesem Lebenskraft erfüllen, erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reise, bis in die Sterbestunde hinein, an Leib und Seele grünen. Ha, das wäre doch was. Das ist, wenn die Leute nicht mehr Goethe lesen, ist schade für die deutsche Literatur und die deutsche Sprache, aber wenn sie nicht mehr die Choräle verstehen, die Saiten unserer Seele in Bewegung bringen, ist so ein Schade, den wir gar nicht mehr gut machen können. Also lasst uns da helfen. Es gibt so schöne Bücher, die auch über Liederdichter erzählen. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Erkennen, was wir an Jesus haben. Aufarbeiten. Auch damit können wir festmachen unsere Berufung. Dem Petrus, der ein sehr impulsiver Mann war, war es wichtig, im ersten Petrusbrief ist das Wort fett gedruckt in vielen Bibelausgaben, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das hat der Petrus gesagt, der am Garten Gethsemane das Schwert gezogen hat und gemeint hat, er sei auf dem richtigen Dampfer. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Gehen Sie mal so die Geschichte Ihres Lebens durch und denken Sie an so manchen Menschen, auf den Sie einen Hass hatten, dem Sie böse waren. Da dürfen Sie auch jetzt, auch wenn der nicht mehr lebt, sagen, Vater, ich bitte dich um deinen Segen. Herr Jesus, vergib mir den Hass, den ich gehabt habe, reiß ihn aus meinem Herzen. Wir dürfen Menschen segnen und erleben, wie wir plötzlich vom Hass und von der Ungeduld geheilt werden. Aufarbeiten, Berufung festmachen, weil ihr berufen seid, dass ihr den Segen erbt, segnet. Das kann man auch nur als 76-Jähriger. Wenn man sonst nicht mehr gebraucht wird, außer auf der Lahrhöhe, also segnen. Eine ganze, nicht bloß beten, sondern durchgehen die Geschichte meines Lebens mit all den Namen, die uns oft beschwer gemacht haben. Mein Vater war Parlamentarier, eigentlich Politologe und Studienrat. Und nach dem Krieg hat er das Berufsschulwesen in Württemberg und Baden wieder aufgebaut. War unheimlich beschäftigt und es hat ihn fasziniert. Er hat manchmal beinahe drunter gelitten ist zu viel gesagt, aber es war ihm nicht recht, dass von seinen 5 Söhnen 3 Theologie studiert haben. Er hat gesagt, man braucht auch Christen, die einen normalen Beruf haben. Und in dieser Welt von heute als Christen wirken in normalen Berufen, als Juristen, als Verwaltungsbeamte in der Wirtschaft. Es hat ihn diese Herausforderung dieser Welt, auch die ganze Herausforderung, das am Boden liegende berufliche Schulwesen, Württemberg, gewerbliche Schulwesen, Fachhochschulen, Ingenieurschulen wieder aufzubauen, so fasziniert, dass er mich gebeten hat, dass ich in Frakturschrift ihm groß schreiben soll. Und das hat er auf seinen Schreibtisch gestellt. Mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Das war für ihn wichtig, Berufung festmachen. Ich bin noch nicht bloß berufen zu diesem faszinierenden Geschäft, sondern ich bin berufen zur Ewigkeit. Und ich lasse mich nicht rausbringen, dem Weltgetümmel, wenn manche auch Schwierigkeiten da sind, gibt es in dem Weltgetümmel, die Ewigkeit sei vorgestellt. Macht eure Berufung fest, kann sehr verschieden aussehen. Der Lord Redstock, der große, kühne, englische Lord, der um 1880 eine ganze Erweckungswelle in St. Petersburg in Russland auslösen durfte, war im Alter schwer krank. Und wenn man ihm gesagt hat, wie geht's, gefragt hat, konnte er sagen, ich muss eben täglich in die Schule. Und wenn die Leute dann etwas merkwürdig geschaut haben, hat er gesagt, ja, ich muss täglich lernen, mich selbst zu verleugnen. Nicht immer Gott zu zwingen, dass er sich nach meinen Wünschen richtet, auch im Blick auf die Gesundheit, im Blick auf mein Ergehen, auf meine Kinder. Ich muss in die Schule der Selbstverleugnung. Und in der Schule, da fängt es eben 7.45 Uhr an. Und wenn man um 10 Uhr gern gehen wollte, dann sagt der Lehrer, Moment mal, 12.45 Uhr ist jetzt Schluss, gell? Also, das heißt, in der Schule der Selbstverleugnung, macht eure Berufung fest, wir erwarten Großes von Jesus, aber es geht nicht in erster Linie nach unseren Wünschen, sondern, Herr, was willst du? Es gehörte zur Herrlichkeit des Herrn Jesus. Mein Wollen hängt an Gottes Mund. Mein Wirken ist sein Sagen. Ich richte mich nach ihm aus. Dass wir es nicht auspendeln lassen in unserer Welt, unseren Glauben. Einer meiner Großväter war Kaufmann, hat einen großen Betrieb aufgebaut und ich habe ihn oft versorgt, als dann die Arteriosklerose über ihn kam. Er ganz verkalkt war, wenig herausbrachte, immer wieder die gleichen Worte. Eigentlich gehörte er in Weilheim-Teck in der Michael-Hahnschen-Stunde an den Brüdertisch, aber die Brüder haben gesagt, jetzt ist genug, du kannst nicht mehr so das Wort Gottes auslegen, weil er immer wieder diesen einen Satz wiederholt hat, nur was du dem Himmel lebst, dir von Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Das war ihm als Kaufmann, als erfolgreichem Kaufmann, der ein Geschäft aufgebaut hat, der durch die Lande gegangen ist, um Aufträge hereinzuholen, plötzlich wichtig geworden. Berufung festmachen, nur was du dem Himmel lebst, dir an Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Und ich erlebe in meiner Umgebung so viele ältere Menschen, bei denen ich einmal den Haushalt auflösen soll, die mir Generalvollmacht gegeben haben, die sagen, Wolf, komm doch vorbei und hilf mir, dass man wenigstens ein bisschen mein Studierzimmer aufräumt, welche Bücher ich abgeben kann. Und wenn ich das vierte Buch rausziehe, heißt, ah nein, das brauche ich noch. Neulich hat mich eine Dame, die aus dem Osten kommt, die ihr Leben wieder aufgebaut hat, gesagt, es ist meine Mutter mit 92 gestorben. Haben Sie eine Verwendung für die schönen Kleider, die meine Mutter sich noch angeschafft hat, für die Mäntel? Ich habe gesagt, ja, Missionsbund liegt im Osten, ist froh, da können wir's. Bin hingefahren mit großen, leeren Bananenschachteln, um die vielen Mäntel und Kleider einzupacken, aber schon beim zweiten Mäntel hat sie gesagt, ach nein, der war meiner Mutter so lieb, der soll da bleiben. Den zieht die bestimmt nicht mehr an, gell? Nur was du dem Himmel lebst, dir von Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Unser Herz hängt sich an unheimlich, brauchen wir nicht über die Dame lachen, bei uns auch, gell? Also, aufarbeiten, unsere Berufung festzumachen, es geht der ewigen Herrlichkeit zu. Und das wollen wir uns vorhalten und dass wir die Jahre, die uns geschenkt werden, füllen lassen mit der Erkenntnis unseres Heilandes. Der große jüdische Rabbi Maimonides, der um 1200 gelebt hat, schon lange her, hat gesagt, Menschen, die mit Gott leben, bekommen oft im Alter noch eine besondere Spanne Zeit zugelegt. Nochmal eine Runde, gell? Die sie eigentlich gar nicht erwartet haben. Und das ist die Absicht Gottes, dass diese Spanne Zeit, die uns geschenkt wird, erfüllt wird mit dem Erkennen Gottes, wie wir sagen dazu, und unseres Heilandes Jesus Christus. Konnte Maimonides als jüdischer Rabbi nicht sagen. Gefüllt wird, dass wir erkennen, was wir an Jesus haben. Mir ist in letzter Zeit die größte Erkenntnis, Hebräer 8, das ist nun die Hauptsache, von der wir reden. Wir haben einen hohen Priester, welcher erhöht ist zum Thron Gottes. Bevor ich heute Morgen meine erste Gebetsbitte an Jesus richte, ist er schon längst vor dem Thron des Vaters gewesen und hat gebetet: Vater, ich bitte für den Rolf Schäffbuch, dass er keine Dummheiten macht. Gib ihm das Wort in den Mund. Was ist das für eine Sache, dass wir eingebettet sind in die Fürsorge, in die fürbittende Fürsorge des großen Hohepriesters. Leben reicht nicht aus, um auch nur etwas zu entdecken, zu erkennen von der großen Herrlichkeit des Herrn Jesus. Macht desto mehr, bemüht euch desto mehr, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung festzumachen. Herr Jesus, ich bin dein, so haben wir es vorgestern gesungen in dem Lied von Hiller. Ich möchte in Ewigkeit dir gehören. Das soll so sein, liebreicher Erbarmer, du treuer Hirte, du Erzhirte deiner kleinen, schwachen Herde, der du uns kennst in unseren Schwachheiten, dass wir dir gehören dürfen. Du kannst auch machen, bewirken, dass die Berufung, die längst an uns ergangen ist, festgemacht wird, dass wir es gelten lassen, dass das die Würde unseres Lebens ist, dass wir dir gehören sollen bis hin zur ewigen Herrlichkeit. Herr unser Gott, wir können es doch gar nicht fassen. Die Weisheit in Person, die du bist, die Fülle der Erkenntnis, weite du unseren Verstand, mach unser Herz begierig, unser Leben voll von Sehnsucht. Schenk uns einen Hunger nach der Gerechtigkeit, die du geben kannst, damit wir voll sind vom Bemühen, vom ernsthaften Bemühen, die an uns gegangene Berufung festzumachen, festzunageln. Amen.